ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Er kommt aus Frankfurt, er ist Schriftsteller und Journalist, der gehörte zum popliterarischen Quartett Tristesse Royale. Er hat beim Zeitgeist-Magazin Tempo geschrieben. Von Kathmandu aus hat er die Literaturzeitschrift Der Freund rausgebracht. Er schreibt Reiseberichte und Feuilletons, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die FAZ und die Süddeutsche. Und das ist längst nicht alles. Sein Debütroman Hysteria wurde beim Bachmann-Preis ausgezeichnet. Er hat den Friedrich Hölder den Förderpreis der Stadt Homburg bekommen. Sein zweiter Roman Spitzweg schaffte es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022. Und für seinen dritten Roman Punk aus diesem Jahr bekommt er jetzt den Hermann Hesse Literaturpreis. Und damit er auch mal zu Wort kommt, zähle ich jetzt nicht weiter auf, sondern sage herzlich willkommen und hallo Eckart Nickel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Glückwunsch zum nächsten Preis.
Danke.
Was verbindet Sie mit Hermann Hesse? Verbindet Sie etwas mit Hermann Hesse?
Ganz viel. Also nicht nur die Tatsache, dass dadurch, dass meine Mutter eine große Hermann Hesse-Leserin war, ich schon früh mit seinen Werken in Kontakt gekommen bin, sondern ich habe dann auch Hesse selbst mal in einer meiner frühen Erzählungen zum Thema gemacht und habe versucht, eine Spiegelung seiner Erzählung Klingsors letzter Sommer zu schreiben und habe das dann Hesses letzter Winter genannt.
Vielleicht ist es ja auch die Lust an der Fabuliererei, die sie verbindet.
Durchaus möglich.
Wir wollen natürlich über Punk reden, das neue Buch, aber auch über alles andere. Schaffen wir das?
Ich hoffe es.
Also wenn ich mal richtig gerechnet habe, waren Sie schon über 50, als Ihr erster Roman erschienen ist. Vorher, wie gesagt, viele Erzählungen, Reiseberichte, literarische Beobachtungen. Immer sprachgewaltig und immer spielerisch und sprachspielerisch, wie ich finde. Und immer mit viel Lust am Abenteuersprache. Jetzt kann ich mal die Ws anbringen. Wie, was, warum, worüber und seit wann schreiben Sie?
Sehr lange. Ich habe zu diesem Zweck, weil ich mich dann doch nicht immer an alles erinnere, Stichwort Abenteuer, eines meiner ersten Notizbücher mitgebracht, das, glaube ich, aus dem Jahr 1984/85 stammt, wenn ich der...
Da waren Sie noch keine 20.
Genau, wenn ich der Zeit trauen darf. Und da ist das erste Wort in diesem Notizbuch tatsächlich das Wort Abenteuer. Insofern völlig richtig gelegen in diesem Sinn. Ja, also ich schreibe schon sehr, sehr lange. Ich habe so als Kind immer die Urlaubspostkarten schreiben müssen. Das war ganz lustig. Wir waren immer auf der Nordseeinsel Jüst und da gab es damals so eine schöne Pension. Das war genau das Landhaus Band. Und im Landhaus Band hatte eine Dame mit einem Kopftuch ein wunderbares Frühstücksregiment und es gab dort auch eine Studienrätin aus Kassel, die hat sich immer beschwert, wenn das Fenster auf war und hat immer über ihren Trigenimus geklagt. Aber sie hat dann auch gesehen, wie ich die ganzen Urlaubspostkarten geschrieben hat. Und weil sie wusste, dass wir aus Frankfurt kamen, nannte sie mich als kleines Kind dann den kleinen Goethe. Das war so vielleicht der Beginn einer Idee, dass man vielleicht das Schreiben zur Berufung wählen kann.
Sie haben immer Gedichte auf die Postkarten geschrieben, eigene.
Ja, das war so meine lyrische Ader sozusagen.
Ich habe den Eindruck, man soll Ihre Seiten nicht nur lesen, sondern auch was damit machen. Das Goethe-Institut hat zum Beispiel mal über einen ernsthaften Unterton geschrieben, der in der Einforderung von Romal zu rebellischer Poesie wird. Schönes Wort, schöner Satz.
Wunderbar formuliert. Also
trifft das auch inhaltlich?
Absolut, absolut. Weil der Geist der Rebellion gegen das, was man nicht akzeptieren sollte und was auch sozusagen als Grund der Beschwerde auftaucht, wenn man in die Welt kommt und denkt so halt, das ist nicht richtig und das sollte so nicht sein. Und wir brauchen doch eigentlich alle eine ganz andere Welt, um glücklich zu sein. Ich glaube, das war von Anfang an eine meiner großen Beweggründe, auch zu schreiben.
Sie haben ja nicht nur Literatur studiert, sondern auch Kunstgeschichte. Ich nehme an, Kunst hat genauso einen großen Stellenwert in dem Input in Ihr Leben und natürlich die Popmusik, die Sie Ihr Leben lang begleitet hat und jetzt in Punk. Darf man eigentlich Popmusik sagen, wenn man Punk meint?
Ja, natürlich, weil es ist ja also im weitesten Sinne würde ich auch Punk zu Popmusik zählen, weil Pop heißt ja eigentlich im Prinzip nichts anderes als populär und Punk war ja auch mal eine Zeit lang sehr populär. Also insofern jetzt massakrieren mich wahrscheinlich alle Punker, die zuhören, aber ich finde halt Punk ist halt auch vor allen Dingen eine großartige Haltung und das hat mich halt, als ich das erste Mal mit Punk in Berührung bekommen bin, ganz fasziniert, dieser eben schon eben erwähnte rebellische politische Geist der Auflehnung gegen ein als langweilig und nichtssagend und feindlich empfundenes Universum.
Also die anderen Kunstrichtungen, die helfen schon auch, diese Rebellion lebenlang aufzuheben und dann auch darüber zu schreiben, in verschiedensten Varianten. Also im letzten Roman Spitzweg waren es zwei Jungs, die aus der Realität geflohen sind in die Kunst und dann ihre eigene Realität wieder gebaut haben.
Ja, weil halt die Kunst auch so ein wunderbares Angebot ist, um sich in ihr selbst gespiegelt zu sehen. Also der Held aus Spitzweg, Karl, hat ja dieses Bild des Hagestolzes bei sich im Kunstversteck hängen und liest halt auch ganz viel von seiner eigenen Weltsicht in dieses Bild hinein. Also auf der einen Seite die Abgewandtheit und die Enttäuschung und das Dunkle, das Schwarze, der Kopf, der über dem Horizont thront. Und insofern ist die Kunst natürlich auch, wenn man sich mit ihr beschäftigt, eine wunderbare Spielwiese, um sich selbst auszuloten, zu überlegen, was denkt man über die Welt, was denkt man über sich, wie denkt die Welt über einen. Also diese ganzen zentralen Fragen. Wir waren bei den W-Fragen. Woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich?
Und das ist in der Kunst überall vorhanden. Man muss es finden und in der Popmusik natürlich auch, in den Texten. Sie haben ganz viel Zitate auch eingearbeitet in diesen dritten Roman. Haben Sie das eigentlich alles im Kopf? Wissen Sie immer, wo das steht? Oder wie erinnern Sie sich?
Ich glaube, das meiste habe ich wirklich im Kopf und ist dankenswerterweise immer noch abrufbar, weil es sich so eingebrannt hat in meine Hirnrinde, dass ich gar nicht umhin kann, eigentlich so mein Leben mit Texten von Morrissey zu durchlaufen. Und ich finde, das ist dann auch der Beweis dafür, wie maßgeblich beeindruckend Musik ist, weil sie sich so in die Gehörgänge einnistet, dass man sie eigentlich, wenn man sie einmal geliebt hat, fast nie wieder verliert. Und mit der verschiedensten Sorten eigentlich, also der verschiedensten Musikarten geht es mir so. Ich bin gerade dabei, ein Album wieder zu entdecken von der britischen Band Ecstasy, die 1981 ein völlig aus der Zeit gefallenes Album gemacht haben, das heißt The English Settlement. Und ich höre das gerade wieder und denke so unfassbar, wie großartig das ist. Und da sind wirklich Zeilen, die haben sich auch bei mir, die waren nie weg.
Manches ist ja einfach auch zeitlos. Sie haben ja Morrissey, den Sänger von den Smiths, auch schon mal mit Schopenhauer verglichen.
Unbedingt. Also diese Achse muss ganz, ganz klar und deutlich gesehen werden. Und es gibt im Roman ja auch eine Szene, in der es tatsächlich zu einer Art von Verwandlung kommt, wie es aus einem alternden Schopenhauer ein verjüngter Morrissey entsteht.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber in der nächsten Runde reden wir natürlich über Punk. Jetzt gibt's Musik. Sie haben eine sehr ungewöhnliche Musiksammlung mitgebracht in diese Sendung von Bauhaus.
All we ever wanted was everything.
Das ist ein Motto, das können Sie sich ja auch anziehen, oder?
Absolut. Ich habe auch eine Passage, die ich eigentlich noch integrieren wollte, die dann vielleicht in die Fortsetzung kommt. Die beginnt auch genau mit diesem Wort. Alles, was wir je wollten, war alles. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt.
Out of darkness. town.
Doppelkopf, heute mit dem Frankfurter Schriftsteller und Journalisten Eckart Nickel. Sein neuestes Buch heißt Schlicht Punk. Die Musik, die wir eben gehört haben, kam von Bauhaus. All we ever wanted is everything. Und ich glaube, das ist so ein Motto, das passt auch gut in den Punk, besonders gut in den Punk. Also unter allem wollen wir es gar nicht erst anfangen, um vielleicht ein kleines bisschen zu erreichen, oder?
Absolut. Wenn man nicht gleich alles verlangt, kriegt man gar nichts.
Das fehlt uns manchmal heute auch. Also die Frage ist auch immer, was hat eine vergangene Zeit mit der heutigen Zeit zu tun? Aber vieles aus der Punkzeit finde ich heute immer noch absolut zutreffend, was Sie da beschreiben.
Vollkommen. Und das ist halt das auch das, was es so übertragbar macht und was es eigentlich auch so anwendbar macht eigentlich. Und was ist eigentlich wie eine Art philosophisches Instrument, um das Leben zu begreifen und um halt bestimmte Dinge im Leben nicht anzuerkennen, weil sie einfach falsch sind. Der Schluss meines Romans Hysteria besteht darin, dass der Protagonist Bergheim auf einem Schild das Wort Fleisch durchstreicht und einfach falsch daraus macht. Und wenn man weiß, was falsch ist, dann ist man vielleicht einen Schritt näher zum Richtigen.
Und die Beschäftigung mit Punk ist alles andere als Retro oder Nostalgie?
Nein, auf keinen Fall Nostalgie, weil man will ja nicht zu den Menschen zählen, die so in einer gestrigen Welt wegdämmern, sondern es geht um die ungebrochene Energie, die von dieser Musik natürlich vor allen Dingen ausgeht, weil Musik ja auch so eine unmittelbare Wirkung auf den Menschen hat. Deswegen geht es nicht darum, dass sich damit, wie es vielleicht in Spitzweg möglicherweise gesehen wurde, dass sich die Protagonisten in dieses Kunstversteck zurückziehen, sondern es geht darum, wirklich, wie es in einem der Punk-Gesetze heißt, es selber zu machen.
Punk ist ein Versprechen. Jeder kann aus eigener Kraft seine Fantasie und Gefühl in Kunst verwandeln.
Genau, es ist fast so wie diese wunderbare Aufforderung, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
Gibt es einen Punker, der Ihnen am meisten zu diesen vielen Erkenntnissen verholfen hat?
Ich glaube, es sind mehrere, aber wir hatten einen Punker in der Klasse oder einen Punk und das war damals mein bester Freund Frank. Das reimte sich auch schön auf Punk. Und ich glaube, das war schon ein wichtiger Punk meines Lebens, weil er auch ein großer Connoisseur der Musik war. Und wir haben, was die Musik anbelangt, sehr viel gemeinsam veranstaltet. Wir haben zum Beispiel, als wir dann dachten, dass es vorbei sei mit dem Punk, große Teile unserer Punk-Plattensammlung im Ostpark war ja versenkt. Großer Fehler.
Wir befinden uns in einer Welt ohne Musik, beherrscht von gleichtönigem weißen Rauschen. Alle Höhen und Tiefen sind verboten, die Monotonie hat die Gesellschaft im Griff. Doch eine kleine Band probt den Aufstand und beweist, Punk ist nicht tot. Karen sucht ein WG-Zimmer, Ezra und Lambert suchen eine Sängerin. Und das ist nur der Anfang. Wann spielt das eigentlich?
Es spielt in einer nicht näher zu bezeichneten Zukunft. Ich finde das immer spannend, wenn man sich überlegt, die Gegenwart anzuschauen und sie so einen Tick weiter zu spinnen und so eine Kurve weiter zu drehen oder einmal um die Kurve zu linsen, was kommen kann. Und ich finde, in allem, was einen in der Gegenwart umgibt, kann man eigentlich immer so Spuren sehen, die irgendwo hinlaufen. Und ich versuche immer, diese Gegend zu erkunden, wo man da hinlaufen kann.
Die Welt ist überzogen von einem gleichtönigen weißen Rauschen. Musik ist verboten, auch Klingel- oder Türklingeltöne. Das Ministerium für Unterhaltung sorgt für Monotonie, die Gesellschaft in Griff hat, inklusive aller Gefühle. Also wenn die nicht da sind, gibt es keinen Stress wahrscheinlich. Von welcher Idee sind Sie ausgegangen?
Ja, ich hatte halt vor allen Dingen diesen tatsächlich existierenden Lärm unserer Gegenwart vor Augen und Ohren. Also Leute, die in ihre Telefonstöpsel brüllen auf der Straße, Menschen, die sich sozusagen mit unhörbarer Lautstärke im Internet angiften, die Drohungen aussprechen, Hasspamphlete veröffentlichen. Und aus dieser Kakophonie des Grauens unserer Gegenwart hatte ich fast schon so eine Art Erlösungsvorstellung, wie das denn wäre, wenn das alles einfach mal weggewischt werden würde. Und was wäre dazu geeigneter als ein Phänomen, was eigentlich mit Naturgeräuschen operiert, aber dann tatsächlich dazu führt, dass dieser von mir sogenannte weiße Lärm entsteht?
Nun hat der weiße Lärm ja dann ganz andere Auswirkungen, nämlich bei den Figuren, die die Hauptrollen spielen in diesem Buch, löst das so eine Art Rebellion und Revolutionseifer aus, weil sie wollen das nicht hinnehmen, ohne Gefühle, ohne Lärm, ohne Lautstärke und ohne, ja, Tiefgang, glaube ich, auch zu leben.
Absolut. Also die wehren sich dann halt mit so ganz versteckten, anarchistischen, subversiven Strategien. Es wird dann sozusagen das, was eigentlich nicht mehr ausgesprochen werden darf, geflüstert ins Ohr. Dann werden neue Schimpfworte erfunden. Es wird eine Geste eingeführt, wo man sich fast wie so eine Art rebellische Faust, aber so eine Faust, die dann zu einem Gähnmotiv wird. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, die sich diese Gefühle suchen. Und darum geht es eigentlich im Buch, dass man das gar nicht wegbekommen kann, weil es einfach zu stark ist, um nicht da zu sein.
Wie würden Sie sich denn auf diesem Gleichmut-Festival fühlen, auf das die jungen Leute von der Politik geschickt werden?
Ich glaube, ich würde mich totlachen auf diesem Gleichmut-Festival, weil es gibt ja tatsächlich nichts, was man normalerweise auf einem Festival finden würde. Es gibt keine Musik. Statt gesungen wird geatmet. Weil man nicht tanzen darf, drehen sich die Leute wie so Derwische, um eine gewisse Art von Rauschzustand zu bekommen. Es gibt einen dubiosen Lachkautabak, also der wird aber nur natürlich geheim konsumiert. Und also ich glaube, ich würde mich da wirklich amüsieren, weil das halt alles getragen ist von diesem fast schon esoterischen Spiritus Mundi.
Vielleicht so eine esoterische Endzeitstimmung.
Total.
Dazu passt Final Day.
Von den Young Marble Giants, eines der besten und schönsten Lieder dieser Zeit, aber auch gleichzeitig eine der Inspirationen für die Idee. Es gab irgendwann mal in einer der Texte zu dem Buch die Vermutung oder den Satz, die Welt habe Tinnitus. Und in diesem feinen Lied gibt es diesen Ton, der am Anfang anhebt, wie ein elektronisches Zeichen und dann am Ende, weil es ja um den letzten Tag geht, auch dann auf einmal weg ist.
Und ganz schön laut wird.
Absolut.
Doppelkopf, nicht in Endzeitstimmung mit Eckhard Nickel und dem aktuellen Roman Punk, in dem ein weißer Lärm, ein Geräuschpegel, den man aber fast nicht wahrnimmt, eine große Rolle spielt, ist so ein bisschen wie ein Tsunami und Sie schreiben auch so eine biblische Plage.
Genau, das wird dem, als es noch Kommentare gab, war das einer der großen Aufschrei-Momente, wo jemand sagt, das ist eine biblische Plage, das ist ja ganz schrecklich, das ist jetzt keine Heuschrecken, sondern das ist jetzt ein entsetzliches Geräusch.
Sie haben sich alles Mögliche ausgedacht, um diese, ist es eine Dystopie?
Kann man schon
zu
sagen,
beschreiben. Ja. Mhm. Mit diesem Geräusch, keiner weiß, wo es herkommt, aber die Regierung benutzt das für ihre Zwecke, nämlich die Gesellschaft ruhig zu halten. Wäre ja eigentlich gar keine so schlechte Idee.
Ja, das ist eigentlich ja immer so, dass wenn irgendwas, was man irgendwie nicht anderweitig unter Kontrolle bekommt, kommt sofort die Politik und sagt, ha, das können wir vielleicht verwenden.
Nun gibt es auch ein Positivity Whisper, ein Wörterbuch des Erfreulichen. Auch das könnten wir heute ab und zu mal ganz gut brauchen.
Unbedingt, weil das Wording in der Öffentlichkeit ist ja so eingeschränkt und geprägt von dies nicht, das nicht. Und es wird immer alles eigentlich so gesagt, dass man einem das Wort nicht mehr im Munde herumdrehen kann. So kommt dieser Politjargon zustande. Und deswegen ist es ja auch alles so unglaubwürdig. Und dann freut man sich schon, wenn einem Politiker oder einer Politikerin mal eine tatsächliche Emotion oder eine wirkliche Geistesbewegung entgleist.
Aber eben nicht mehr laut, denn es gibt auch eine Flüstertüte, in der man alle unterdrückten Gefühle einem anderen ins Ohr flüstern kann.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsideen aus dem Buch.
Wann fällt Ihnen sowas ein?
Ich glaube, zwischen Mitternacht und 0 Uhr, wie es so schön heißt. Also, wenn die späte Stunde ihren Tribut gezollt bekommt. Nein, das ist ganz wunderbar, weil dieses Flüstern, dieses Whispern ist natürlich auch eine Auflehnung natürlich gegen das Laute. Also, es gab mal von der Band Kings of Convenience ein wunderbares Album, das hieß Quiet is the New Loud. Und das ist natürlich auch was sehr gut in die Gleichmutwelt aus der Positivity-Erfahrung des Erfreulichen stammt. Aber wirklich, man müsste wirklich mal neue Wörter in der Öffentlichkeit mal einführen, weil das ist alles so gleich und unerfreulich. Deswegen ist natürlich das Erfreuliche da fast ein harmonischer Gegenpunkt, auch wenn es in diesem Falle fast eine verordnete Erfreuung ist.
Sie bringen jetzt auch Erfreuung mit und ganz ungewöhnlich, die Musik passt jetzt überhaupt nicht zu dem, worüber wir reden, aber Sie könnten sie anflüstern. Muss man es jetzt erkennen?
Ich glaube, man muss es nicht erkennen, aber vielleicht muss man es erst hören, um es zu erkennen.
Dann sagen wir es mal nicht an.
Thank you.
Wir durften eben die Musik nicht ansagen hier im Doppelkopf in HR2 Kultur, denn im Roman von Eckart Nickel Punk wird unter Umständen das Wichtige nur noch geflüstert. Und wie wir eben vernommen haben, vernimmt man dann gar nichts. Jetzt können Sie es aber trotzdem nochmal. Was haben Sie sich da ausgesucht gehabt?
Ja, ich habe eines der Ophelia-Lieder von Richard Strauss in einer wunderbaren Aufnahme mit Elisabeth Schwarzkopf und Glenn Gould am Klavier ausgesucht. Wie erkenne ich mein Treulieb vor anderen nun?
Warum? Passt das jetzt gut zu Punk?
Weil es ja Richard Strauss erstmal der absolute Klassik-Punk war, aber auch, nein, das ist natürlich nur ein schlechter Scherz. Nein, es passt natürlich deswegen, weil die Erzählerin in Punk gerne weiße Hemden trägt, diese aber immer über den Ellenbogen hinaus hochgekrempelt, weil sie damit eine Geste des Pianisten Glenn Gould imitiert, der immer vor dem Spielen und auch vor Konzerten seine Unterarme in einem Waschbecken in heißes Wasser gehalten hat.
Auf der Bühne?
Nein, hinter der Bühne, im Backstage-Raum. Und um sie sozusagen geschmeidig zum Spiel zu bekommen.
Scheint ja auch funktioniert zu haben.
Absolut. Also wer jemals die Goldberg-Variation entweder in der frühen oder späten Fassung von Glenn Gould gehört hat, wird erkennen, dass es wirklich nichts gibt, was schöner ist, wenn man so Klavier spielen kann.
Sie schreiben Punk aus der Perspektive der jungen Karen oder Karen, die ein Zimmer sucht. Und dann aber nicht als WG-Frau engagiert wird, sondern als Sängerin. Wie war das denn für Sie als mittelalter Mann aus der Perspektive einer ganz jungen Frau zu schreiben?
Eigentlich ganz wunderbar, weil die Literatur sehe ich immer als große Herausforderung. Also man muss sich immer ganz großen Herausforderungen stellen. Und ich fand eine der großen Herausforderungen, eine Challenge, die ich mir selbst gestellt habe, war, mich wirklich in diese Figur hineinzuversetzen, zu versuchen zu verstehen, wie sie denkt, wie sie sich verhält, was sie empfindet, wenn das passiert, was ihr im Roman geschieht. Und das war natürlich eine riesige Hürde. Und wer mir dabei wahnsinnig geholfen hat, ist meine ungefähr gleichaltrige Patentochter Lola Jette, der ich auch unter anderem dieses Buch gewidmet habe, die dann sozusagen als erste Hilfeinstanz mir dann gesagt hat, ob das in irgendeiner Form zutreffen könnte, was ich da schreibe und denke. Und zum Glück hat sie fast alles durchgewunken.
Kann sie denn mit Punk, also mit der Punkzeit und auch mit der WG-Zeit was anfangen?
Ja, sie findet es also unglaublich interessant. Sie ist natürlich genau im Alter von Karen sich befindende junge Frau und hat aber dann nach Lektüre gesagt, dass sie schon das Gefühl hat, dass Karen eine ihrer neuen besten Freundinnen ist und sie auch deswegen sehr gut verstehen kann, auch musikalisch.
Wie haben Sie denn aus Ihrer eigenen WG-Zeit geschöpft, die ja schon ein paar Jahre her ist?
Natürlich gnadenlos geschöpft, weil die war so nachhaltig beeindruckend. Ich habe das Glück gehabt, in einer alten Jugendstil-Villa in Heidelberg in der Dantestraße in der Weststadt aufgenommen zu werden. Und das, wenn man die Szene des Kapitels dem zweiten Kapitel Karen liest. Karen, der, weil es ja natürlich ein Songtitel von den Go-Betweens auch ist, die dieses Mädchen beschreibt, dann hat man, glaube ich, sehr genau vor Augen, was für eine Aufregung ich hatte, als ich mich für dieses Haus beworben habe, in dem es tatsächlich so Dinge gab wie ein Damenbad, ein Herrenbad, ein Gästezimmer, ein Klavier, ein Dachboden, einen verwunschenen Garten, Weinlaub an der Wand und eine uralte Küche mit einem schwarz-weiß gekachelten Boden.
Und Fragebögen?
Und Fragebögen, selbstverständlich, aber die ich auch nicht ansehen durfte. Auch als ich dann tatsächlich es geschafft hatte, die große Hürde zu überwinden, durfte ich nicht wissen, was vor allen Dingen, welche Notizen sie sich zu mir gemacht hatten.
Haben Sie das später mal rausgekriegt?
Nein, leider nie. Die waren genauso hart wie die Tür im zweiten Kapitel.
Aber Sie haben sie genommen.
Absolut. Und das, solche Wohngemeinschaftskonstrukte sind ja auch so wunderbar, weil man wirklich dazu gezwungen ist, sich mit so vielen verschiedenen Menschen auf engstem Raum auseinanderzusetzen, dass es natürlich auch eine ganz große Schule des Lebens ist, wie man sich dann zusammenfindet und uns auch natürlich die bizarrsten Erlebnisse natürlich in so einer WG hat. Also ein Mitwohner, der hieß Uwe, hatte zum Beispiel den Orgon-Akkumulator von Wilhelm Reich in unserem Dachboden aufgebaut und hat sich da immer da reingesetzt und irgendwann hat ihn mal jemand dabei ertappt oder ist einfach auf den Dachboden gegangen und dann plötzlich kam er aus diesem Orgon-Gerät raus. Also der Fantasie sind wirklich in solchen Zusammensetzungen keine Grenzen gesetzt.
Und waren dann auch so Fragen wichtig wie Beatles oder Stones, Mensa oder Miracoli schreiben Sie, glaube ich, die Smiths oder New Order.
Absolut. Also wir hatten eine Mitbewohnerin, die hatte zum Beispiel Gourmet-Nachbarn und hat sich dann mit so hochtupiertem Haar, weil sie die Einzige war, die schon gearbeitet hat, alle anderen waren Studenten, hat sie sich dann in der Küche so ganz ganz großartige Feinschmeckergerichte gekocht, wie Coq au Vin, während dann der Rest dann doch eher so in diese etwas fragwürdige Zwielichtwelt aus Schlemmerfilet à la Bordelaise oder Brokkoli oder Blumenkohl abgedümpelt ist.
Was ist dieses Buch Gesellschaftskritik, Coming of Age, Liebeserklärung an die Zeit der 80er, eine Liebeserklärung an die heutige Zeit vielleicht auch, eine Aufarbeitung der eigenen Jugend oder einfach Punk?
Als erstes auf jeden Fall Punk, wahrscheinlich alles zusammen, dadurch, dass Punk ja der dritte Teil einer von mir selbst so angelegten, tryptychonartigen Literaturarchitektur ist, hat es natürlich wiederum, wie auch Hysteria und Spitzweg, trägt es wiederum die Züge einer Coming-of-Age-Geschichte. Ich finde halt dieses Alter so unglaublich spannend, weil sich in diesem Alter so viel zeigt, was für das spätere Leben entscheidend ist. Also es gibt diese absolute Offenheit für Neues, es gibt diesen Esprit, diesen Geist, sich zu erkunden, sich auszuloten, und das finde ich so spannend, und das deswegen habe ich dem Ganzen auch dann gleich drei Bücher gewidmet.
Popkultur ist eine Safe Space, sagen Sie. Das richtige Lied zur richtigen Zeit ist immer ein Glücksversprechen?
Absolut. Das totale Glücksversprechen und auch ein Glücksversprechen, was man wirklich fast in allen Situationen abrufen kann. Also ich glaube, es gibt keine noch so traurige, verzweifelte Situation, die nicht mit dem richtigen Lied zur richtigen Zeit gerettet werden kann. Es gibt von den Smiths ein wunderbares Lied, das heißt Rubber Ring, also Rettungsring, wo wir beim Safe Space sind. Da heißt es so schön, but these were the songs that made you cry, the songs that saved your life. And they were the only ones who ever stood by you. Also letzten Endes diese wunderbar romantische Idee, dass die Musik, und in dem Moment, wo ich sage, bekomme ich eine Gänsehaut, dass die Musik wirklich die einzige große Retterin und Medizin des Lebens ist.
Ich finde, der nächste Titel könnte auch retten. Das ist eine sehr schöne Version von Blondies Heart of Glass mit Philip Glass zusammen. Ist das auch für Sie so ein Lebensrettungssong, weil er so anders klingt, als man es erwartet?
Ja, unbedingt. Und was verbindet das Schönste, was in dem eigentlichen Stück von Blondie Heart of Glass, das ja auch schon eine völlige Gebrüder Grimm romantische Anmutung hat. Die Liebe ist so flüchtig wie ein Gas und zerbrechlich wie das Glas. Aber es ist natürlich auch der ganze Philip Glass darin. Und das macht es so umwerfend schön.
Thank you. Wir kommen schon in die letzte Runde hier im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Eckart Nickel und Daniela Baumeister. Sie können diese Sendung übrigens wie alle anderen Doppelköpfe auch als Podcast hören auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Aber noch nicht ganz, weil wir sind ja noch nicht ganz fertig. Eben haben wir gehört Blondie und Philipp Glass, Heart of Glass, einer der wunderschönen Songs, den Eckart Nickel mitgebracht hat. Und eine Zeile aus einem Song scheint für Sie ganz wichtig zu sein. Feed your head, füttere deinen Kopf. Also das geht dann wahrscheinlich auch runter bis in den Bauch und in die Seele.
Absolut. Das ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern das ist das wesentlichste Nahrungsmittel überhaupt.
Womit füttern Sie Ihren Kopf denn normalerweise?
Also man müsste wahrscheinlich von Überfütterung ausgehen. Also ich habe ja wie viele schreibende Menschen wahrscheinlich auch diese entsetzliche Deformation professionell, dass man eigentlich von sehr vielen Dingen gar nicht genug bekommen kann. Aber das ist eigentlich die wunderbarste Zeit der Arbeit an einem Buch, ist eigentlich die Zeit vor dem Schreiben, in der ich genau diesen Sättigungsgrad an Eindrücken, Einflüssen, Impressionen, Gerüchen, allen möglichen Elementen eigentlich dessen, was ich mir vorstelle, was in diesem Buch passieren sollte, aneigne, indem ich einfach erstmal nur ganz banal konsumiere. Also das können Bilder sein, das können alte Artikel sein, die ich mir aufgehoben habe, die ich mir dann aus meinem Archiv zu dem Buch, weil ich gedacht habe, sie könnten irgendwie gut passen, herausgezogen habe. Es können Filme sein, die ich dann ansehe, weil ich mir denke, dass sie bestimmt eine Verbindung zu dem haben, was ich eigentlich schreiben will. Bücher, Gedichte, Duftkerzen, Musikinstrumente, Stücke, vielleicht sogar Spaziergänge oder Reisen.
Das heißt, es ist alles andere als ungefilterte Nostalgie.
Absolut. Es speist sich aus dem Jetzt, was sich natürlich auch dadurch auszeichnet. Und das ist ja eine der schönen Seiten des Jetzt, dass alles verfügbar ist. Es heißt irgendwann im Roman so schön, es ist ja immer alles da. Und das darf man nicht vergessen. Und es ist wie ein großes, glänzendes Angebot an allem. Und man muss sich halt einfach wirklich nur das eine oder andere zusammenziehen. Und dann wird schon was draus.
Dann füttern wir uns jetzt mal mit einer Gegenmusik von Erik Satie. Als war vielleicht auch ein Punker zu seiner Zeit.
Ja, also
ein Freigeist auf jeden Fall.
Total, wie es ja auch von Falco über Mozart heißt. Er war ein Punker und er wohnte in der großen Stadt. Erik Satie wohnte ja auch in der großen Stadt, aber halt in Paris und hat ja da auch wirklich, ich meine, man muss nur an die Titel seiner Stücke denken, vor allem des Stücks, was wir jetzt gleich hören, was übrigens auch schon mal ganz kurz einen Cameo in Spitzweg hatte, nämlich die Vexation, die Quälereien. So eine schöne Quälerei. So kurz, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Eigentlich sollte diese Quälerei 840 Mal wiederholt werden.
Dann sind wir bei John Cage. Zum Beispiel. Genau. Mit Aldo Ciccolini, das ist also eine etwas ältere Aufnahme.
Ja, das ist die Aufnahme und da das ist dann ein kleiner Glimpse of Nostalgia. Als ich Erik Satie entdeckt habe in den 80er Jahren, gab es eine wunderbare Box mit dem Gesamtwerk von Erik Satie als Platte. Und das war eingespielt von Aldo Ciccolini, deswegen ist für mich Satie immer Aldo Ciccolini.
Ich habe das ja auch zu Hause, wenn man mal durch alte Platten guckt und man zufällig auf etwas stößt, was man vor vielen Jahren schon mal gehört hat. Und dann kommt dieser Staub als Duft aus der Platte raus.
Total. Und die Kaffeeflecken auf den Innenhüllen.
Und die Kaffeeflecken, genau. Und das Gefühl, warum vielleicht Komponisten oder auch Interpreten, die man heute gar nicht mehr so hört.
Ne? Genau, eben. Also Satie ist ja in meiner Zeit lang ganz schwer in Verruf geraten oder hat sich zum Ohrwurm entwickelt, als man entdeckt hat, dass man im Fernsehen eigentlich jedes Stück von Atmosphärik immer mit der ersten Gymnopädie von Erik Satie vertonen muss. Deswegen ist es dann manchen Leuten dann aus den Ohren wieder rausgekommen. Es war, glaube ich, etwas überzogen. Es hat diese da 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 da. Und es hat interessanterweise auch einer der späteren Produzenten von Madonna, nämlich William Orbit, tatsächlich dann mal ein Elektrostück überführt. Da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt ist es zu spät, jetzt ist erstmal keine Zeit für Satie. Aber hier, jetzt so, ja. Thank you.
Erik Satie in HR2 Kultur im Doppelkopf in einer Sendung, in der es eigentlich um Punk geht, was aber eigentlich kein Punk ist oder vielleicht wieder doch. Auf jeden Fall nicht um klassische Musik, aber die kann ja auch schon ganz schön punkig sein, wie wir auch erfahren im Gespräch mit Eckhard Nickel. Schärfen Sie eigentlich auch Ihren Blick auf die Welt mit Ihren Essays, die ja die ganze Welt und immer wieder auch von unterwegs und immer wieder im ganz intimen Raum handeln?
Was so dienlich ist dabei, diesen, wie Sie es gesagt haben, diesen scharfen Blick oder seinen Blick zu schärfen dafür, was um einen herum geschieht, ist ja das Reisen, weil das Reisen meines Erachtens einen immer in diese doch etwas zerbrechliche und sehr verwundbare Position bringt, sich Dingen auszusetzen, die man nicht kennt oder die einem auch etwas Unbekanntes sind. Und ich finde diese Sehnsucht danach, das Unbekannte zu erkunden und sich dem auch auszusetzen, ist eigentlich, glaube ich, der größte Boost dafür, sich wirklich der Welt auszusetzen und sie auch mit einem genauen Blick zu sehen. Ich glaube, dieser genaue Blick hat auch sehr viel mit der Verletzlichkeit zu tun. Auf dem Buchcover ist ein Mädchen zu sehen, das die Augen schließt. Also manchmal, und es gibt auch eine Szene im Buch, wo es eigentlich heißt, dass man manchmal einfach nur die Augen schließen muss, um eine viel schärfere Wahrnehmung dessen zu haben, was einen umgibt. Weil auch natürlich alles nicht nur eine Energie hat, sondern auch eine Präsenz, was man merkt. Also die räumliche Präsenz von Holz, von einem Tisch, von einer Wand. Also das sind so Dinge, die mich nicht loslassen.
Sie haben immer passende Bücher im Gepäck, wenn Sie unterwegs sind. Und Sie reisen immer in angemessener Kleidung. Was heißt das?
Angemessene Kleidung ist ja ein weiter Begriff. Für mich selbst ist angemessen immer eine weiße Hose. Und ich werde dafür auch immer zurechtgewiesen, weil ja weiße Hosen dann doch so für manche Menschen nur im Sommer gehen oder manche Menschen denken, das ist zu verletzlich, weil natürlich weiße Hosen sehr gerne schmutzig werden. Aber sie trainiert oder sie schult einen eigentlich, sie erzieht einen in dem Fall, weil man sich halt noch etwas vorsichtiger bewegt und dadurch natürlich auch in dieser vorsichtigen Bewegung natürlich auch mehr Zeit hat, sich umzusehen. Also es verlangsamt einen auch, weil man natürlich irgendwie darauf achten muss, dass sie nicht gleich schmutzig wird. Und die richtigen Bücher im Gepäck zu haben, ist auch sowas. Ich mache immer den Fehler, ich nehme immer zu viel mit an Büchern. Aber was ich
echte
immer
Bücher und ja, nicht im iPad.
Nein, nichts im iPad. Alles immer möglicherweise, also möglichst papieren und idealiter schon auf vielen Reisen erprobt. Also manchmal will man ja auch, wenn man woanders ist, einfach nur das Vertraute mit sich haben. Und ich habe eigentlich immer die moralischen Briefe an Lucilius von Seneca dabei.
Was bringen die heute mit?
Also natürlich einer der großen klassischen Denker und Schriftsteller der römischen Welt, der aber, weil er so auf das in einer bestimmten Art und Weise fast so minimalistisch wie Erik Satie seinen Blick auf die wesentlichen Dinge richtet, dass man von ihm so viel lernen kann. Also er beschreibt zum Beispiel irgendwann mal, und das ist so eine wunderbare Szene, die man sich auch auf jeder Reise vorstellen kann, wie er an Läden in Rom vorbeigeht und einfach nur sagt, wie schön ist es zu sehen, was ich alles nicht brauche. Und das ist doch eigentlich das schönste Motto für unsere vom Konsum zernagte Gegenwart.
Darüber haben Sie auch schon geschrieben, aber jetzt brauchen wir natürlich Ihr neues Buch.
Unbedingt. Frank,
was brauchen wir für eine Botschaft aus diesem Buch, in dem sich ja vieles, was da drin stattfindet, hat es ja tatsächlich gegeben, aber vielleicht auch einfach umgedreht. Und ich meine, ein Land, in dem nicht gesungen wird, zum Beispiel nicht mehr gesungen werden darf, heute ist Afghanistan. Also es sind auch ganz wichtige Parallelen auch drin.
Ja, absolut. Und dieses Buch ist halt, wie ich eigentlich auch schon von allen meinen Büchern als Anspruch erwarte, es sollte natürlich ein Gesprächspartner sein für alle möglichen Ideen, die man in sich trägt. Und im Idealfall findet man für dieses Gespräch, was jeder Mensch in verschiedener Form in sich trägt, in diesem Buch einen Ansprechpartner, der einen Austausch erlaubt und dabei auch noch Freude macht, weil die Worte dazu dienen, die Seele zu erquicken.
Erich Kästner hat ja immer gefragt, wo bleibt das Positive? Sie haben eine Antwort, Eckhard Nickel, oder?
Absolut. Und zwar auch die Antwort auf eine weitere Frage, die so ähnlich lautet wie die von Erich Kästner, nämlich die Zimmermänner haben mal in einem Lied gefragt, wo bleibt da die Lebensqualität? Also man muss wirklich heute man kann es gar nicht laut genug hinausschreien. Leute, wacht auf, kämpft dafür, was euch gefällt und lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht braucht. Wir brauchen das Radio, wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Kultur, wir brauchen maximalen Wahnsinn auch in diesen ganzen Gebieten, damit wir irgendwie nicht zugrunde gehen. Und das ist auch Teil dessen, was dieses Buch mit diesem lauten Wort auf dem Titel sagen will. Punk. Steht auf, so, get up, stand up. Tears for Fears, I hope we live to tell the tale. Ich hoffe, dass wir deswegen leben, um diese Geschichte zu erzählen. Man muss es wirklich machen. Und zwar an jedem Tag, zu jeder Stunde, an jedem Ort.
Und wir holen die Musik zurück ins Leben. Falls irgendwann mal zutrifft, was es bisher nicht gegeben hat, was in den 80er Jahren aber auch mal eine Prognose war, nämlich Video Killed the Radio Star, ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Also Radio gibt's noch, Musik gibt's noch und wir sollten das nicht vergessen.
Auf keinen Fall. Und die Musik, und wie man an diesem wunderbaren letzten Stück sehen kann, ist etwas, was alle Zeiten überdauert. Es ist ein Stück, was, wenn man das heute anspielt, eigentlich so klingt, als ob Grace Slick gerade neben einem sitzt und ein gefährliches Getränk auf der kalifornischen Straße zu sich nimmt.
Ich habe mich auch gefragt, mal wieder, immer wieder, was haben die eigentlich genommen, als sie White Rabbit geschrieben und vor allem gesungen haben. Aber ein weißer Hase kommt ja auch vor bei ihnen. Und ist der White Rabbit dann auch so ein bisschen was zum Schluss des Buchs wie ein rosa Elefant im Raum?
Absolut. Also das ist wirklich der mümmelt sich durch die Seiten.
Eckhard Nickels, war mir ein großes Vergnügen. Danke für den Besuch im Doppelkopf.
Ganz genauso für mich ein ganz großes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
Ganz großes Vergnügen ist auch zu lesen Punk, das aktuelle Buch, erschienen bei Piper. Mein Name ist Daniela Baumeister und wie gesagt, alles das gibt's auch in der ARD Audiothek oder bei hr2.de. Machen Sie es gut und vergessen Sie nicht, Musik muss immer irgendwie sein, oder?
Music makes the people come together.
Und das macht jetzt zum Schluss Jefferson Airplane mit White Rabbit.
Vielen Dank.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.